Werte Festversammlung, ja, jetzt kann es eigentlich nur noch bergab gehen, ne? Nach all dem. Man hat mir gesagt, ich könnte 50 Minuten reden, das ist zu lang. Also ich lasse irgendwas weg, ehe Sie total verhungert sind. Und habe also zu reden über im Dienst akademischer Bildung. Man kann das auch als eine Denkaufgabe formulieren. Wie steht es um das Wesen und das Verhältnis dreier Grundwirklichkeiten von Bildung, erst recht Akademiker, der solche Schulen zu dienen haben? Gemeint sind die Bildungsziele Wissen, Wissenschaft und Weisheit. Wie gehört das zusammen? Wissen besagt ein theoretisch-praktisches Verhältnis zur Wirklichkeit. Praktisch ein angemessenes Umgehen mit ihr aufgrund einer theoretischen Kenntnis. Heute steht im Vordergrund, weil es ja um eine wissenschaftliche Hochschule geht, diese theoretische Wirklichkeit erst einmal. Insofern die Wirklichkeit uns zugänglich ist. Ein wahrer Satz sagt, was der Fall ist, sagt Aristoteles. Und man kann eine Wahrheit aussprechen, ohne sie zu wissen. Wenn zwei von ihnen aufstehen und reden zur gleichen Zeit und der eine sagt, die Zahl der Sterne oder der Galaxien ist im Moment gerade und der andere sagt, die Zahl der Sterne oder Galaxien ist im Moment ungerade, dann hat einer die Wahrheit gesagt, wir wissen noch nicht wer. Beide können nicht die Wahrheit gesagt haben und auch nicht keiner von beiden. Einer, aber wir wissen nicht wer. Wer weiß, dem ist bekannt, dass seine Aussage zutrifft. Und so schlage ich vor, Wissen zu definieren. Wissen heißt, von einer Wirklichkeit sagen können, dass man sagen kann, was sie ist und was der Fall ist. Kürzer geht es nicht. Also es ist ein Doppelbegriff. Ein Verhältnis zur Wahrheit, dessen man zugleich nochmal weiß, woher dieses Können stammt. Was eigentlich, das braucht die Definition von Wissen nicht klären. Das ist mir wichtig, weil ich immer wieder mit Kollegen, vor allen Dingen von den Naturwissenschaften geprägten Kollegen, höre, wenn ich frage, was ist Wissen, dann sagen die Meinung mit Beweis. Und dann sage ich, das kann nicht stimmen. Wie viele Leute sind in den USA auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet worden und hinterher durch DNA-Analysen rehabilitiert? Sollten die nicht gewusst haben, dass sie unschuldig sind? Und dann werden die Kollegen im Allgemeinen böse und sagen, das ist doch ganz was anderes. Sag ich, wieso was anderes? Wenn Sie eine Definition nennen, muss es auf alles passen. Und tatsächlich gibt es von der Antike her drei Schichten des Wissens. Einmal das schlichte Gewusst, das. Ein Schritt höher, das Gewusst, wie, das Erfahrungswissen. Im Lateinischen heißt das dann Ars, im Deutschen Kunst oder Kunde. Und dann gibt es das wissenschaftliche Wissen aus Gründen. Aristoteles will das Wissen eigentlich darauf beschränken. Wissen auf Gründen. Da weise ich Ihnen nur auf einen Punkt hin. Man könnte dann nie wissen, dass jemand einen liebt. Denn man weiß zwar, warum jemand verliebt ist, das hat was mit Hormonen und allen möglichen anderen Sachen zu tun, aber Lieben ist ein Freiheitsakt und da gibt es kein Warum. Da kommen wir nur bis zum Was. Also zwischen Personen ist das höchste Wissen das niedrigste, nämlich bloßes Gewusst das. Schon mit dem Wie ist es etwas schwierig. Das ist es eigentlich. Warum kommt da gar nicht vor. Aber das müssen wir jetzt nicht diskutieren, weil es ja um das wissenschaftliche Wissen geht in einer wissenschaftlichen Hochschule. Und da geht es tatsächlich um die Gründe. Was ist jetzt also Wissenschaft? Wissenschaft, sagt man, ist das Vordringen zu einem Begründungszusammenhang dessen, was man dort erkennen will. Und dann arbeitet sich die Wissenschaft da ein und hat erstmal einen Bereich, den nennen wir Materialobjekt, dann hat sie eine Struktur der Methodik. Und dann hat sie noch das Formalobjekt, den Aspekt, unter dem sie angeht. Das sind die Wissenschaften. Die empirische Wissenschaft, fragt niemals nach dem Was oder Wozu. Klassischerweise war ja die Wissenschaft und die Theologie eben eine Wissenschaft, aber das ist das Science nicht mehr, sondern da ist Science, sind die empirischen Wissenschaften und die stellen weder die Frage, was, noch die Frage, wozu. Und deswegen kommt bei Ihnen auch das Subjekt nicht vor. Und deswegen finde ich es bedenkenswert und bedenklich, dass inzwischen Theologie wie Philosophie unbedingt am Prestige der Wissenschaften sich orientieren wollen. Und das heißt bei der Science, dass das Subjekt gestrichen wird. Denn in der Science kommt das Subjekt nicht vor, weil es ja nur um die Objekte geht. Reine Objektivität, vergessend, dass es Objektivität, das heißt ja entgegengeworfen, nur Subjekten gegenüber gibt. Sondern wird gefordert reine Objektivität. Nach dieser Wissenschaft der Neuzeit, nämlich der Physik, wo es egal war, wer etwas gewogen hat oder wer etwas gemessen hat, sodass sie sich eingebildet haben, man kann durch das Subjekt kürzen. Die haben dann ihren Schock gehabt mit der Mikrophysik. Jetzt haben sie entdeckt, sie müssen wieder denken, auf den Schock, den die Biologen machen müssen, warte ich noch. Denn die sitzen ja noch so unbeschadet auf dem hohen Ross und da muss noch deren Waterloo passieren. Müssen wir mal sehen, was dort kommt, dass die das aufgeben. Deswegen muss man sich ja mit denen auseinandersetzen. Was ist nun mit der Weisheit? Weisheit heißt im Griechischen zunächst mal einfach nur Wissen. Mit etwas Bescheid wissen und umgehen können. Das ist das, was erstmal da ist. Und dann kommen die Wissenschaften hinein, die Gelehrsamkeit. Und dann heißt eigentlich Weisheit zu leben wissen. Darauf läuft es eigentlich hinaus. Und dabei stellt sich dann die Frage, beziehen wir die religiöse Dimension ein oder nicht? Die Stoiker tun das. Scheler unterscheidet von der wissenschaftlich-technischen Know-how-Dimension und dann von der religiösen Dimension des Heilsinteresses. In der Mitte dann die Wissenschaft, das wissenschaftliche Wissen. Ob es richtig ist, die Religion vom Heil anzugehen, möchte ich schon gleich in Frage stellen. Das ist in der Neuzeit so. Aber stimmt es? Geht es in der Religion in erster Linie um unser Heil, wie Kant das sagt, um unser Hoffen? Oder geht es nicht in der Religion in erster Linie um die Ehre Gottes? In der Neuzeit verschiebt sich das so weit, dass man allgemein eben sagt, es geht eigentlich um das Heil des Menschen. Das ist Neuzeit. Wie man gesagt hat, in der Antike haben wir die Welt, im Mittelalter Gott und in der Neuzeit den Menschen. Und man konnte kürzlich in einer sehr geschätzten deutschen Zeitschrift, Zeitung lesen, katholisch-evangelisch, dass eigentlich Gott an sich uninteressant sei. Soll man immer von Gott reden müsse. Stellen Sie sich vor. Das ist am deutlichsten dann so formuliert im Text selber, das war eine Selbstvorstellung der Redaktion, im Text selber stand nur von einem abstrakten Fragen nach Gott selber, während wir immer nach Gott für uns fragen müssten. Ich finde das nicht richtig. Darüber müsste man diskutieren, aber beim Festvortrag diskutiert man ja nicht, sondern ich sage es also erstmal ungeschützt, so in dieser Form, dass das hier hineingehört. Vielleicht auch noch die Bemerkung, dass in Deutschland als Weisen eine Handvoll Wirtschaftsfachleute gelten. Dann wären wir auch wieder noch mal ganz zentral im Thema, wenn man das so in dieser Weise tut. Und von dort her die Frage, Aufklärung muss ich nicht eigentlich vom Mythos zum Logos gehen und sagen, und das ist die Aufklärung, dass ich nicht mehr ein erzählendes Wort höre und das weitergebe, sondern dass ich selber anfange zu denken. Hab den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, heißt dann dort. Und dann geht es um diese Spannung in der Welt von Natur- und Geisteswissenschaften, wenn man das in dieser Form ansetzt. Also zu sagen, es geht um die Wissenschaft und in Wissenschaften geht es um den Menschen in erster Linie, um sein Heil und sein Durchkommen. Das ist das, was dann dort gesagt wird. Und das war zunächst im Mythos da und jetzt denken wir das selber und probieren das so. Und dann hat sich herausgestellt in der Aufklärung, Entmythologisierung steht an. Und das ist auch richtig, weil das, was früher der Mythos nämlich gemacht hat, nämlich Antworten der Geschichte und der Personen zu geben, dass das sich erübrigt. Cäsar kann sein Geschlecht nicht auf die Göttin Venus zurückführen. Das entfällt. Da sagt aber dann Ricoeur, weil der Mythos eigentlich abgeschafft ist, durch die Hoffnung, haben wir jetzt die Chance, dass der Mythos als Mythos wiederentdeckt werden kann, und zwar als symbolisches Reden vom Menschen in dreifacher Gestaltung, als Symbolik der Welt, des Kosmischen, als Symbol des Psychischen im Traum und schließlich als Bildwert poetischer Imagination, das Dichterische. Und dann sind wir in einem Feld, wo der Mensch eben nicht mehr wie in den Wissenschaften an der Wirklichkeit unmittelbar arbeitet, sondern das, wovon die Rede ist, nur in einer anderen Form ausgedrückt und ausgesprochen werden kann, die eben die Leute dann zum Teil symbolisch nennen. Manche reden davon nur symbolisch. Aber das Entscheidende ist, dass hier, Paderaner hat es immer so gesagt, um Realsymbole geht. Symbole sind Wirklichkeiten, die eine zweite Wirklichkeit noch haben und insofern ihre Bedeutung bekommen. Und dann muss ich aus der Wissenschaft, die immer eindimensional ist, aus einer Perspektive, in die Vielheit der Perspektiven gehen, wie sie im Symbol da sind. Ich habe auf der untersten Stufe die Realität, zum Beispiel die Kalorien. Ich habe in der zweiten Stufe dann das Mal, das Geben des einen an den anderen. Und habe dann in der letzten Stufe, dass das Mal eben nochmal ein Mal ist von Gott her und eine Einladung dazu. Und dann steht man in einem ganz anderen Feld. Was mache ich jetzt mit diesen verschiedenen Feldern? Die liegen übereinander, das Physische, das Symbolische, die letzte Bedeutung davon, dass man jetzt von Schichten oft redet. Also erstmal redet man von Sektoren. Die Universitäten bestehen aus Sektoren. Manche sagen, wir leben im enzyklopädischen Zeitalter, da ist es das Alphabet, was die Ordnung bestimmt. Das Alphabet ohne Wert ordnet die Welt von dort her. Und dann ist die Frage, ob dann die Welt geordnet ist oder ob damit nur eine Ordnung vorgetäuscht wird, wenn man das macht. Und ich meine, dass das tatsächlich kein Weg wäre von dort her, sondern ich muss hineingehen auf die Verhältnisse, die in sich bestehen. Und diese Verhältnisse in sich, die jetzt bestehen, können eben auf dieser Stufe nicht mehr als sie selbst benannt werden, sondern im Dienst von Schichten. Das Reale, Sachliche, das Anthropologische und dann das Philosophische und noch höher das Theologische. Schichten bauen aufeinander auf und das ist wichtig, aber zugleich begrenzen Schichten einander. Und ich möchte Ihnen den Vorschlag machen, nicht von Schichten zu reden, sondern eben von Dimensionen. Dimensionen bauen sich nicht auf Schichten auf, sondern Dimensionen durchdringen sich. Wenn Sie einen Würfel haben, dann ist er durch und durch die Senkrechte bestimmt und durch die Waagerechte, die dort aufscheint. Die durchdringen sich, aber sie begrenzen sich nicht. Und ich möchte behaupten, dass sich Wissenschaft und Weisheit nicht begrenzen einander. Dass es hier keine Grenzstreitigkeiten gibt. Und ich weiß, dass das viele Leute nicht hören wollen. Die sagen, ich lasse dann die Leute im Stich, nämlich die frommen Naturwissenschaftler, die sich fragen, wie kann ich das beide zusammenbringen, also die Naturwissenschaften und den Glauben. Wie oft ist es, wenn ich über Gott rede, dass sich jemand meldet und sagt, jemand, er habe als Wissenschaftler hier ein Problem. Und dann erlaube ich mir zu sagen, als Wissenschaftler haben Sie hier gar kein Problem zu haben. Und ich hoffe, Sie gehen auch mit Ihrer Frau nicht als Wissenschaftler um, dann täte die mir leid. Sondern Sie können hier nur als Mensch ein Problem haben, nicht als Wissenschaftler. Da gibt es überhaupt keine Konkurrenz an der Stelle. Und dann habe ich verschiedene Wissenschaftszugänge. Und um das deutlich zu machen, möchte ich Ihnen das in Malen. Wenn das an der Tafel steht, was machen jetzt die Wissenschaftler dazu? Der Physiker, der erarbeitet den Weg und die Ursachen, wodurch sich die schwarzen Moleküle hier so verteilt haben, in dieser Form, wie sie auf der Tafel stehen. Das ist Arbeit der Physiker. Die können jetzt deterministisch sein oder indeterministisch oder was auch immer. Da gibt es verschiedene Wege, dass die das von dort her behandeln. Also das Zustandekommen dieser Moleküle hier auf der Tafel. Das macht also der Physiker. Und wenn der da noch Lücken hat, gibt er noch ein paar Diplomaufgaben auf und Doktorarbeiten. Also er arbeitet aber physikalisch weiter und nicht in einer anderen Richtung. Jetzt kommt ein Psychologe, guckt das an. Dann sagt er, das ist natürlich männlich, das ist weiblich. Und dann sagt er, das ist also so, das sind die Dioskuren und hier ist das große zugleich von männlich und weiblich, also das Absolute, das hier nochmal erscheint. Das ergibt sich hier. Da kann man also zegejungisch da dran gehen. Wenn die noch Arbeiten haben, geben die auch noch ein paar Diplomarbeiten auf. Aber sie bleiben auf diesem Feld und arbeiten dort weiter. Die holen nicht die Physiker zur Erklärung. Wozu denn? Also jede Wissenschaft arbeitet eindimensional in ihrem Bereich. Der Physiker, die zustande bringen dieser Dinge, der Psychologe, um das zu interpretieren und das aufzuschließen. Und jetzt kommt ein Mathematiker. Wenn das ein Mathematiker ist vom Anfang, also ein Erstklässler, dann sagt er, das ist falsch. Da muss natürlich zwei stehen. Die muss man also erstmal dann erklären, das duale System oder so, dass er das versteht. Dann nimmt er das auf. Das heißt, Sie haben hier drei für sich stehende Wissenschaften, die als solche aufeinander gar nicht angewiesen sind, sondern jeder arbeitet da in seiner Sache weiter. Wie bin ich da jetzt überhaupt von einer Stimme zur anderen gekommen dabei? Weil wir alle eine Offenheit für mehrere dieser Dimensionen haben. Wir sind eben zugleich Physiker und wir sind Psychologen und wir sind Mathematiker und sind deswegen aufgeschlossen für diese Vielheit der Darstellungen, die hier kommen. Und dann kann man obendrein nochmal darüber nachdenken, über die Einheit und Vielheit im Ganzen, was das bedeutet und über das Verhältnis dieser Dreiheiten zueinander. Das wäre dann eine Sache für sich. Die einzelnen Wissenschaften fragen nicht nach dem Was und Wozu, hatte ich gesagt, sondern die sind so beschäftigt und machen das in dieser Form. Die Wissenschaften sind für sich eindimensional. Hinsichtlich der Weisheit, wo ich gesagt habe, die Weisheit öffnet sich nochmal über die philosophische Weisheit, für die Weisheit der Offenbarung in der Theologie, die hineinkommt. Für die Weisheit selber stellt sich jetzt also die Frage, was mache ich mit den Wissenschaften? Das Religiöse ist hier überhaupt nicht vorgekommen. Und deswegen reden die Leute davon und sagen, Wissenschaften sind methodisch atheistisch. Ich möchte Sie bitten, diese Rede, wenn Sie die hören, jedes Mal eigentlich abzuweisen. Denn die Wissenschaften sind so sehr eindimensional, dass sie noch nicht mal methodisch atheistisch heißen dürfen. Oder nennt man etwa eine Bauchwelle oder das Zähneputzen methodisch atheistisch? Tut doch kein Mensch. Warum reden wir von methodisch atheistischen Wissenschaften? Die sind so eindimensional, dass sie noch nicht mal methodisch atheistisch sind. Sondern das taucht hier überhaupt nicht auf. Und da soll man sich deswegen da auch keine Probleme draus machen an der Stelle. Eins greift hier das andere überhaupt nicht an. Ich sage das so ausdrücklich, weil man immer wieder hört, dass man dann Leute da, die da sich streiten, wie kriege ich das zusammen, dauernd finden Tagungen statt in katholischen Akademien, Glaube und Naturwissenschaft. Ich frage mich, wie die überhaupt miteinander reden wollen. Soll also der Theologe physikalisch reden, damit er verstanden wird? Und soll der Physiker theologisch reden, damit er verstanden wird? Es gibt dann noch Kollegen, die schlagen sich vor als Philosophen, als dann so der edle Mittler und der Dolmetscher dazwischen den beiden. Nicht? Aber was soll das eigentlich? Ich frage es einfach, ich bitte Sie, sich auch zu fragen, was das eigentlich soll. Weil das eine mit dem anderen, behaupte ich, nichts zu tun hat. Und deswegen also wieder zurück zur Philosophie in einer philosophischen Hochschule, dass wir das also hier aufnehmen, philosophisch und theologisch, dass diese beiden Dinge hier zusammen hineingehören. Und dann möchte ich das einfach nennen, es geht um Lebenserfahrung in Offenheit für den Himmel. Josef Pieper hat das so definiert, er hat gesagt, Philosophieren fordert die Konfrontation mit dem Ganzen, dass auch nicht ein einziger denkbarer Aspekt unterschlagen werde. Er sagt dann eben mit Whitehead, es geht darum, to conceive a complete fact. Das ist das, was ansteht, wenn ich philosophisch an die Sache herangehe, dass ich eben die verschiedenen Dimensionen hineinnehme, einschließlich der religiösen Dimension, die hier gegeben ist. Und wenn ich die mit einbeziehe, dann ist ja, weil dann auch das Subjekt wieder mit drin ist und auch die Hoffnungen des Subjekts drin sind, gegeben sind, ist dann eben ganz wichtig, meine ich, die religiöse Dimension, die weglassen, heißt eben Antworten, Antwortmöglichkeiten ausschließen, wo die Philosophie es nur bis zu Fragen bringt. Heidegger hat das so gesagt, er sagt, Philosophie hat zu Fragen und wenn er die Antworten wüsste, dann würde er die philosophische Werkstatt schließen. Das war sein Konzept. Dort also zu sagen, in der Philosophie kann bestenfalls gefragt werden, wenn er eine Antwort hat, schließt er die philosophische Werkstatt. Tatsächlich sollte eben Philosophie nicht beim Fragen bleiben, sondern es sollte mit einnehmen und sollte auch nach Gründen fragen, aber zugleich gilt dann auch, und da wäre ich nochmal wieder bei Aristoteles, dass es zur Weisheit gehört, zur philosophischen Weisheit, zu wissen, wo man argumentieren muss, wo man beweisen muss und wo nicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wer zum Beispiel fragt, warum man die Götter ehren und die Eltern lieben soll, dann verdienen solche Leute keine Argumente, sondern Züchtigung. Das ist das, was hingehört. Und wenn einer bewiesen haben will, warum der Schnee weiß ist, dann muss er zum Augenarzt geschickt werden, statt Argumenten. Das sagt Aristoteles. Und diesen Punkt sollte man in einem Zeitalter, wo die Leute so stolz sind, über alles zu reden und alles in die Diskussion zu nehmen, deutlich sagen und sagen, es gibt Dinge, wo, wie es im Alten Testament heißt, wenn man mit Toren streitet, wird man selber töricht. Das muss man eben lassen. Es ist nicht so, dass wir alles beweisen und begründen müssen. Am deutlichsten finde ich das bei einer Frage, wo immer noch Tagungen stattfinden und Bücher gedruckt werden, nämlich why to be moral? Why to be moral? Wie kann man das als Aufgabe, und das sind gescheite Kollegen, die solche Tagungen halten und solche Bücher rausbringen, wie kann man sowas machen? Meine Antwort auf die Frage, why to be moral, heißt ganz schlicht, sowas fragt kein anständiger Mensch. Das ist meine Antwort. Und deswegen finde ich diese Frage unanständig. Warum ist sie unanständig? Weil sie mich entweder nötigt, mich bloß zu wiederholen, indem ich sage, ja, warum soll ich anständig sein? Weil es anständig ist, anständig zu sein. Dann stehe ich blöd da. Oder ich werde aufgefordert, aus dem Moralischen herauszugehen. Kant macht einen Unterschied zwischen moralisch und legal. Er sagt, moralisch bin ich, wenn ich das Richtige tue, weil es das Richtige ist. Legal tue ich das Richtige nicht, weil es das Richtige ist, sondern weil ich entweder dann Belohnungen kriege, wenn ich es tue, oder dass ich Ärger kriege, wenn ich es nicht tue. Und das nennt er dann legal und nicht moralisch. Wenn ich gefragt werde, why to be moral, stehe ich vor der Alternative, mich entweder zu wiederholen, und das ist blöd, oder andererseits aus der Moral auszusteigen und amoralisch zu begründen. Wenn du dich schlecht benimmst, kommst du in die Hölle oder jedenfalls nicht in den Himmel oder die Leute mögen dich nicht oder wie immer. Das heißt, ich bin dann heraus aus der Moral. Warum kann man also fragen, why to be moral? Wenn etwas sich selbst versteht, keinerlei Begründung braucht, ist es der Sache, sei anständig. Das braucht nicht begründet zu werden, weil man begründen nur Dinge kann, die nicht evident sind. Sie können nicht beweisen, was evident ist. Denn beweisen heißt immer, etwas Nicht-Evidentes auf evidente Weise zurückführen auf Evidentes. Anders ist es gar nicht da. Wenn es Ihnen also nicht evident ist, dann kann es bewiesen werden, dadurch, dass man eben auf evidente Weise zu evidenten Sätzen kommt. Wenn es Ihnen evident ist, können Sie es nicht beweisen. Denn es ist ja schon evident. Dass das aber ständig begegnet, das finde ich tatsächlich merkwürdig und wollte deswegen das ansprechen und sagen, das sollte man nicht tun. Und man sollte darüber eben auch reden und klar sagen, das gehört nicht hin, in einen philosophischen Unterricht oder ein philosophisches Examinar zu fragen, why to be moral? Zum Beispiel. Also, dass man da sehen muss, ich werde davon ergriffen und erfasst, im Rückgriff zugleich auf das Religiöse. Und das Religiöse, so wie es Schelling nennt, der sagt nämlich, dass das entscheidend in der Religion zu geschehen hat. Und Religion, sagt er, heißt, das ist der offene einzige Punkt, den wir in uns haben, nämlich die Entdeckung, dass wir ein Gewissen haben und dass dieses Gewissen uns ruft zum Wahren und zum Guten. Das ist das, was er sagt in diesem berühmten Text, wo er sagt, wir verstehen unter Religiosität nicht, was ein krankhaftes Zeitalter so nennt, müßiges Brüten, andächtiges Ahnden oder fühlen wollen des Göttlichen. Denn Gott ist in uns die klare Erkenntnis oder das geistige Licht selber, in welchem alles andere erst klar wird, weit entfernt, dass es selbst unklar sein sollte. Zitat, wir verstehen Religiosität in der ursprünglichen, praktischen Bedeutung des Wortes. Sie ist Gewissenhaftigkeit oder dass man handle, wie man weiß und mit dem Licht der Erkenntnis in seinem Tun nicht widerspreche. Das ist das, worauf es hier ankommt. Also Religion heißt dieses Getroffenwerden vom Gewissen und da ist ja dann den Leuten nochmal zu erklären, dass wir zwei Gewissensbegriffe haben vom Mittelalter her. Das eine, ich habe das für die Studenten immer als Senkrechte ausgedrückt, diese unmittelbar getroffen werden von Gottes Ruf, Urgewissen, Prinzipiengewissen, da sagt uns das Gewissen, macht dir ein Gewissen daraus, ein Gewissen zu haben. Das finden dann manche Leute leer und flach. Das ist so wie das Wort Farbe, natürlich auch leer und flach ist gegenüber Rot, Gelb, Grün oder so. Aber überhaupt nicht flach gegenüber Schwarz-Weiß oder Geruch und Geschmack. Und die Entscheidung zu treffen, dass ich mein Handeln unter dem Maß Gut und Böse betrachte, ist alles andere als leer. Natürlich ist zugleich zu fragen auch, wie komme ich jetzt in die konkrete Situation hinein, was ist hier und jetzt gut? Und das ist dann das Normen- oder Situationsgewissen. Und das wird durch die Gesellschaft vermittelt. Und da stecken dann die Diskussionen, deswegen haben wir zum Beispiel verschiedene Parteien, weil die verschiedenen Parteien meinen, sie hätten verschiedene Aufgaben, das eigentliche Gut, das Bonum Commune zu vermitteln. Deswegen tritt das hier auf und innerhalb dessen wird das dann sichtbar, dass man sagen müsste, wie geht das damit aus? Also das Gewissen, grundsätzlich dieser Sinn, mein Handeln steht unter Gut und Böse und dann die konkrete Frage, wie sieht das nun im Einzelnen aus, was ist hier und jetzt das Gute? Und hier können beide Recht haben. Noch eine Sprachunterscheidung, die ich Ihnen ans Herz legen möchte. Meines Wissens und meiner Erfahrung nach machen wenige einen Unterschied zwischen widersprüchlich und unvereinbar. Ich bitte Sie zu überlegen, ob Sie das nicht grundsätzlich unterscheiden sollten. Widersprüchlich hatten wir gehabt, nämlich gerade, ungerade, A und nicht A. Nicht? Das war klar. Eins oder anderes falsch. Unvereinbar heißt nicht widersprüchlich. Ich finde, gilt zum Beispiel für viele unserer eigentlichen Glaubenssätze. Ein Gott in drei Personen. Erklären Sie mir mal, wie das geht. Solange mir niemand hier nachweisen kann, dass das sich widerspricht, habe ich das intellektuelle Recht dazu, es festzuhalten, obwohl ich nicht weiß, wie es zusammenpasst. Ich weiß nicht, wie es zusammenpasst, weil ich nicht wie der liebe Gott von oben gucke, sondern ich gucke nur von unten. Und dann kriege ich diese beiden Punkte nicht zusammen. Also ich denke einerseits logisch daher, gläubisch oder eben der Offenbarung glaubend her. Und dann habe ich die beiden Sätze. Und jetzt fragt der andere, ja, und wie geht das zusammen? Sage ich, da ich von unten gucke, weiß ich das nicht. Ich bin nicht von da oben und gucke da runter. Ich bin nicht der liebe Gott. Ich kann nur von hier gucken. Und deswegen ist das mein Recht, in dieser Weise zu bleiben. Und das gilt nicht bloß für unsere Glaubensgeheimnisse, das gilt, wenn wir uns treffen, zum Beispiel mit den Asiaten, religionswissenschaftlich und reden über Personen. Da hören wir auch irgendwie auf, trinken nur noch Rotwein und reden von den Kindern. Weil es eigentlich nichts mehr bringt. Mit denen, also, wir kommen nicht zusammen. Aber da muss man gar nicht fernöstlich werden. Zwischendurch erlebe ich das schon mit meiner Frau, weil das ja eine andere Sorte Mensch ist, die Frau. Ne? Und die erlebt es auch mit mir. Also da können beide Sätze unvereinbar sein, aber nicht widersprüchlich. Ne? Die normale Ergänzung, die sehe ich so. Deswegen ist es schöner, man geht zu zweit im Theater oder in den Film, man kann hinterher beim Glas Wein noch miteinander reden und ergänzt sich. Was nicht geht, und das nannte Benedikt Diktatur des Relativismus, dass wenn jemand das kontradiktorische Gegenteil sagt, ich sage, gut, das ist deine Meinung und meine Meinung und dann vertragen wir uns da. Nein, geht nicht. Aber das andere müsste man jetzt ungefähr so malen und das nenne ich dann unvereinbar. Und diese Unvereinbarkeit dafür zu werben, das wäre mir wichtig. Also gerade auch für eben eine Institution wie Ihre, zu sagen, dass man das festhält, was, wie gesagt, ja im Feld des Glaubens sowieso fest gilt und steht, aber auch in anderen Fragen, dass man das wirklich mit so halten kann, dass das hier hineingehört. Also Religion als Gewissenhaftigkeit, Gottesbezug stellt keine Tabus auf, errichtet keine Schranken, sondern sie hält dieses Grenzbewusstsein wach gegenüber den verschiedenen Wissenschaften, die ihre Grenzen haben, aber auch ein Bewusstsein der Grenzen, des Redens von Grenzen, weil zwischen Weisheit und Wissenschaft keine Grenzen liegen. Die durchdringen sich, ohne dass sie aneinander grenzen können oder einander begrenzen könnten. Da gilt noch nicht mal die Unvereinbarkeit. Die gilt da noch nicht mal, sondern das steht noch mal extra für sich. Also Grenzbewusstsein statt Grenzen, das sagt noch nicht alles, denn auf der anderen Seite erkräftigt ja gerade erst Religion zur Annahme der Welt. Das ist es ja noch mal und das ist ja das Großartige, dass wir von einem Schöpfer reden können. Das Wort Dankbarkeit ist heute schon oft gefallen und das gehört hier hin. Ich meine, ohne die religiöse Dimension kann man nicht dankbar sein. Und ich finde das von einem ihrer berühmten atheistischen Nobelpreisträger so wichtig, der eben gesagt hat, in England hat er ja gelebt und gedacht, Elias Canetti, der gesagt hat, was er als Atheist am meisten vermisst, ist eine Adresse für seine Dankbarkeit. Und dafür nehme ich ihm eine Menge frecher Sätze ab. Das ist in aller Deutlichkeit so formuliert. Es ist nicht wahr, dass Religion sich nur dem Rachebedürfnis oder der Gerechtigkeitssucht oder so etwas verdankt, sondern eine der Quellen von Religion ist der Wille zur Dankbarkeit, dass das hingehört, der Wunsch zu danken und dieses Bewusstsein, dass das hier jemandem nicht möglich ist. Also derjenige, der glauben darf an einen Schöpfer, hat eine Adresse für diese seine Dankbarkeit, die andere in dieser Form nicht haben. Das halte ich für ganz wichtig. Und von dort her zu dieser Dankbarkeit. Dankbarkeit habe ich ja nur, wenn ich was bekommen habe, nämlich die Welt. Und wenn die Schöpfung eine Schöpfung im Wort ist, dann geht sie an uns. Das hat Nikolaus Cusanus ja so formuliert. Cusanus sagt zu Gott, das, was nicht ist, rufst du ins Sein. Du rufst die Erde an. Und das Hören der Erde ist das Werden des Menschen. Et hoc audire eius est fieri hominem. Also du rufst die Erde an und die Erde hört dich und dieses Hören ist das Werden des Menschen. Et hoc audire est fieri hominem. Dass das hier hingehört. Die Schöpfung ist an uns gerichtet. Wir sind angesprochen. Die Engel auch noch, aber jetzt über das Konkurrenzverhältnis mit den Engeln rede ich nicht auch noch. Das wäre nochmal ein Thema für sich. Nicht? alten Griechen sind das die Götter, mit denen man da den Streit hat, nicht? Die Juden und die Christen haben es mit der Ambivalenz zwischen den Engeln und den Menschen zu tun. Am schärfsten ist es ja im Koran formuliert, wo der Teufel aufgefordert wird, er ist noch kein Teufel, sich vor Adam niederzuwerfen. Und er sagt zu Allah, ich werfe mich nur vor dir nieder, nicht vor Adam. Und dann sagt Allah, ja, dann kommst du jetzt in die Hölle und bist ab jetzt ein Teufel. Ganz so scharf ist es bei uns nicht formuliert, aber Luzifer war ja auch immerhin der Oberste, nicht? Also muss man auch schon nochmal gucken, diese Spannung, die da drinnen steckt. Hier geht es also darum, dass wir jedenfalls die Angeredeten sind und die Welt bekommen und die Herrschaft der Welt und die Beherrschung der Welt bekommen. Nur heißt Beherrschung hier nicht unbeherrschte Tyrannei oder angstvolle, angstbestimmte Ausbeutung durch Panik oder Plan, wie wir es heute ja in unserer Gegenwart erleben, sondern die Welt und sich selbst sollen wir tatsächlich beherrschen, aber wie? Beherrschen heißt eben nicht diktatorisch, sondern beherrschen ist so, wie wenn man eine Geige, das Geigenspiel beherrscht oder wie man eine Sprache beherrscht. Das heißt, man weiß, was sie verlangt. Das ist das, was dorthin gehört. Jemand, der eine Sprache beherrscht oder ein Musikinstrument, weiß, wie er ihm dient. Und dann bin ich am Schluss wieder bei dem Wort Dienst. Also das eigentliche Humanum jenseits des Wissenschaftsbetriebs, wir haben die Welt zu beherrschen, Gott hat sie uns gegeben, dass wir mit ihr ordentlich umgehen, aber wir haben sie zu beherrschen, indem wir ihr dienen. Und dann sind wir wieder bei unserem Wort Dienst und ich danke Ihnen für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit.